Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Gleich erfahren wir einiges über die Maori, die indigene Bevölkerung Neuseelands. Zum Beispiel, dass deren heute verstorbener König Tuhaitia ursprünglich ein ganz normaler Lkw-Fahrer war. Vor den Wahlen in Thüringen an diesem Sonntag hat am Abend das Genius Loki Festival Weimar begonnen unter dem Motto Es ist 5:33. Audiovisuelle Installationen werfen neue Lichter auf das Buchenwald-Mahnmalgelände auf dem Ettersberg. Schon länger macht der Schauspieler Lars Eidinger mit seinem Smartphone Videos und Fotos von zufällig entdeckten Situationen, überall dort, wo er sich gerade bewegt. Unter dem Titel »O Mensch« werden sie jetzt im Düsseldorfer Museum K21 präsentiert. Wie Eidingers Bilder wohl auf das Publikum wirken?
Darum geht es in der Ausstellung im Grunde auch nicht, dass man dekodiert oder entschlüsselt, welche Intention ich hatte, das Bild zu machen, sondern was einem selber dazu einfällt. Also das finde ich den viel entscheidenderen Punkt. Und daher kommt übrigens auch der Titel »O Mensch«. Das ist ja ein Gedicht von Friedrich Nietzsche, das da heißt oder beginnt »O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht?« Anführungszeichen unten und dann spricht die tiefe Mitternacht. Und was ich daran interessant fand, war, dass es im Grunde auch in der Fotografie das Unterbewusstsein ist, was da mit mir spricht.
Die Maori, Neuseelands indigene Bevölkerung, das sind rund 900.000 Menschen. Heute haben sie ihren König verloren. Nach 18 Jahren im Amt ist Tuhaitia mit 69 Jahren nach längerer Herzkrankheit gestorben. Über seine Bedeutung für die Maori möchte ich mit der Autorin Claudia Edelmann sprechen. Seit über 30 Jahren reist sie regelmäßig nach Neuseeland, war vor kurzem erst wieder mehrere Monate dort. Sie hat mit Angehörigen der Maori gelebt und gemeinsam mit Ihnen Bücher veröffentlicht. Guten Abend, Frau Edelmann.
Schönen guten Abend.
Stellen Sie uns den verstorbenen König doch erstmal mit seinem vollständigen Namen vor. Da habe ich mich nämlich vorgedrückt.
Das mache ich gerne. Und zwar hatte er den Namen Tuhaitia Potatau de Fero Fero der Siebte.
Wie ist denn die Rolle dieses Königs historisch einzuordnen?
Ja, ich meine, diese Geschichte mit dem König ist eine ganz alte. Man muss natürlich mal überlegen, warum haben die Maori einen König? Wenn Neuseeland eine Bevölkerung hat, von der 20% nur Maori sind, fragt man sich ja, warum da ein König da ist. Und wenn wir da hinschauen, genau, müssen wir ganz weit zurückgehen. In eine Zeit, nachdem 1840 Neuseeland ja durch den Treaty of Waitangi eine britische Kolonie wurde. Das ist ein Vertrag, der wurde in Waitangi gemacht. Waitangi ist ein Ort im Norden der Nordinsel. Der Treaty of Waitangi wurde zwischen Maori-Häuptlingen und Europäern geschlossen. Und zwar aus dem Grund, um eigentlich die Souveränität der Maori zu gewährleisten, aber trotzdem unter dem Schutz der Europäer zu stehen. Das war der ursprüngliche Gedanke. Leider hat sich aber dieser Treaty of Waitangi nicht so herausgestellt, wie die Maori es sich gewünscht haben. Und deswegen gingen dann eigentlich kurze Zeit später eben schon auch Kämpfe los, weil es mehrere Versionen gab. Und die Maori letztendlich eine Version hatten, die ihnen zum Nachteil gereichte, statt zum Vorteil. Und deshalb hat sich in den Jahren 1850 die Tingitanga-Bewegung entwickelt, deren Ziel es war, durch einen gemeinsamen Monarchen die Interessen aller Maori-Stämme vor der englischen Krone zu vertreten. Hm. Der war nicht gewillt, König zu werden oder war auch nicht der Meinung, dass er König wird. Der kam eher zufällig in dieses Amt.
Ah ja.
Das war jetzt nicht einer, der geboren war, um König zu werden. Der war früher Lkw-Fahrer.
Ach. Aber er hat das Amt von seiner Mutter übernommen, die 40 Jahre lang Königin
genau.
war.
Genau, aber er hat es nicht übernommen, sondern er wurde gewählt und wusste das ja gar nicht. Und dachte eigentlich, er wird immer seinem Job nachgehen und deswegen hat er auch nicht irgendwie eine Erziehung genossen, die ihn eigentlich zum König gemacht hätte.
Mhm. Wie hat er denn seine Verantwortung als König verstanden?
Er war im Endeffekt, sah er sich als Vermittler zwischen den Maori und den Pakeha, diesen europäischen Bürgern, die da eben das Land vereinnahmt hatten in früheren Zeiten. Und er wusste, die sind da, wir müssen mit denen zurechtkommen. Und deswegen hat er immer versucht, da eine Harmonie zu haben und immer den einen zu verstehen und den anderen. Und im Endeffekt diplomatisch da gewisse Sachen vorzuschlagen und auch zu Ergebnissen zu gelangen.
Die Maori stellen 17% der Bevölkerung Neuseelands, sind ja auch keine homogene Gruppe, sondern verschiedene Stämme. Politisch werden sie von der Maori Party vertreten mit mehreren Sitzen im Parlament. Aber der König hat eben auf staatlicher Ebene keine Macht. Hat er vor allem symbolische Bedeutung?
Ja, genau. Er repräsentiert in gewisser Weise die Maori, obwohl ihn viele auch nicht unbedingt gewollt haben, weil es ja eben nicht so war, dass die Maori eigentlich einen König wollten. Das hat sich, wie gesagt, erst sehr später ergeben durch diesen Treaty of Waitangi, wo die Notwendigkeit plötzlich gesehen wurde, ebenso wie die Besatzer, also wirklich die Briten, auch einen König vorweisen zu können, um in Verhandlungen zu gehen.
Was hat denn Tu Haitia für die Rechte der indigenen Bevölkerung erreichen können?
Er hat im Endeffekt schon vieles erreicht. Es wurden ja auch dann Gelder zur Verfügung gestellt, dass eben beispielsweise die Armut bekämpft wird, die in Neuseeland relativ hoch ist unter den Maori, dass eine gewisse Gleichheit da ist, dass eben dann auch gesagt werden kann, wir haben alle dieselben Rechte, uns auch zu verwirklichen in dem Land, dass auch viele Straßennamen und Städte wurden ja auch benannt plötzlich in der Maori-Sprache. Und das waren Dinge, wo man einfach gesehen hat, die Maori können wieder in ihrem eigenen Land Fuß fassen.
Bekannt sind die Maori zum Beispiel für ihre traditionellen Tätowierungen, teilweise auch im Gesicht. Es gibt diesen rituellen Tanz, Haka, der wird zum Beispiel vor jedem Spiel der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft aufgeführt. Werden die Sprache, oder ich weiß nicht, vielleicht sind sogar Sprachen, die Kultur, die Rituale im heutigen Neuseeland anerkannt? Weil Sie haben ebenso gesprochen von einer gewissen Gleichheit. Oder müssen die Maori noch immer um ihre Rechte kämpfen?
Also es ist natürlich viel passiert, viel Positives in den letzten Jahrzehnten. Aber jetzt gibt es ja eine neue politische Situation mit dem neuen Premier.
In Neuseeland.
Und der hat gewisse neue Vereinbarungen getroffen oder möchte eben dann auch den Treaty of Waitangi, also gewisse Passagen daraus, anzweifeln und die Ansprüche der Maori abweisen. Es wurden finanzielle Mittel für Bildung und Gesundheit von gewissen Maori-Organisationen gestrichen, Fördergelder gesperrt. Und die Maori-Sprache sollte künftig auch weniger präsent sein, als es derzeit ist. Und das führte natürlich jetzt auch zu Widerstand aus der Maori-Bevölkerung. Ich war ja jetzt erst 5 Monate unterwegs im Pazifikraum und auch in Neuseeland war ich einige Monate. Und da waren wirklich dann auch Demonstrationen auf den Straßen, weil einfach die große Angst besteht, dass Rechte wieder eingeschränkt werden von den Maori. Und das ist natürlich ein Schritt zurück in die Zeit, wo es eben schlimm war und die Maori unterdrückt wurden. Hm.
Deutschlands einzige Professorin für die Maori-Kultur hat heute bei uns im Programm gesagt, Tu Haitia sei so eine Art Gegenkönig zur britischen Krone gewesen. Auch König Charles zeigte sich heute betroffen. Wie war das Verhältnis dieser beiden Königshäuser zueinander?
Die Briten werden natürlich in Neuseeland von den Maori immer noch kritisch beäugt. Man bringt damit einfach den Verlust in Verbindung, den Verlust von der Kultur, den Verlust vom Land. Und der verstorbene König ist letztes Jahr auch dann nach England gereist, wo Charles zum König wurde, dabei zu wohnen. Das hat er schon gemacht. Er hat halt immer versucht, ein Vermittler zu sein. Aber wie gesagt, in Neuseeland leben natürlich jetzt 80% Europäer und diese 20% Maori. Und diese Maori sind immer noch genauso zurückgezogen und versuchen, also das sind auf jeden Fall die vielen, die ich kenne, keinen großen Kontakt zu haben. Dieser Schmerz sitzt noch so tief, dass viele Maori einfach vorsichtig sind im Umgang mit Europäern. Und jetzt das, was eben jetzt da gerade geplant wird durch den neuen Premier, erzeugt natürlich dann weitere Angst.
Bei der Trauerfeier, die ist für kommenden Donnerstag geplant, werden Zehntausende Menschen erwartet. Wie laufen solche Feierlichkeiten ab? Wissen Sie das?
Ja, ich war auch schon öfters mal dabei. Also diese Feier dauert jetzt 5 Tage. Das nennt sich ein Tangi Hanga. Und da reisen tatsächlich ganz viele Leute an. Also auf jeden Fall mal alle, die da verwandt sind. Und es sind bestimmt ganz, ganz viele. Und natürlich auch aus dem Ausland werden Gäste erwartet. Er selbst ist jetzt aufgebahrt in diesem Marai und wird dann eben erst nach 5 Tagen beigesetzt. Und es wird dann auch ein Haka getanzt werden, ganz sicher. Es sind Leute da, die sprechen dann positiv von dem Verstorbenen. Es wird immer jemand da sein, Tag und Nacht. Wird um diesen Leichnam jemand rum sein, weil man lässt keinen Toten alleine. Und nach dieser Zeit dann erst wird er hinausgetragen werden mit den Füßen voraus und wird dann eben beerdigt werden.
Das Amt des Maori-Königs ist nicht vererbbar, haben wir gesagt. Wie geht's jetzt weiter?
Also es ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass es einen neuen König gibt. Beim letzten Mal war es so, dass der neue König dann bekannt gegeben wurde auf dieser Trauerfeier, am letzten Tag der Trauerfeier. Und auch jetzt wird es wahrscheinlich so gehandhabt werden.
Aber wer entscheidet darüber?
Das wird entschieden von den Oberhäuptern des Tribes, des Stammes, in Abstimmung mit der Kingitanga-Bewegung, dessen König er jetzt ja war.
Die Autorin Claudia Edelmann hat mehrere Bücher über die Maori veröffentlicht. Für Fazit hat sie den verstorbenen König Tuhaitia gewürdigt und seine Bedeutung für die Maori eingeordnet. Herzlichen Dank dafür, Frau Edelmann.
Vielen Dank.
Der Schauspieler Lars Eidinger ist ein Multitalent. Er steht auf der Bühne vor der Filmkamera, ist als DJ am Pult. Und jetzt bespielt er auch noch ein Museum in Düsseldorf, zeigt dort seine Smartphone-Videos und Fotos. Bis vor 2 Jahren hat er die Bilder auf Instagram veröffentlicht und unter dem Titel »O Mensch« sind sie auch schon als Buch veröffentlicht worden. Jetzt hängen sie also größer in der Kunstsammlung NRW im K21. Sabine Oelze hat Lars Eidinger in der Ausstellung getroffen.
Oh Mensch, das möchte man vor den Fotos von Lars Eidinger mehr als einmal seufzen. Zum Beispiel, wenn ein Obdachloser in einem blau-rot gestreiften Schlafsack auf dem Boden kampiert und direkt hinter ihm eine Werbung für Wohnraum zu sehen ist, mit einem Sofa in genau denselben Farben. Oder beim Anblick einer Frau, die auf einem Hocker eingeschlafen ist. Ihr Kleid hat dasselbe Orange wie das Kinderspielhaus aus Plastik neben ihr. Lars Eidinger, so viel steht fest, ist ein sehr genauer Beobachter der Gegenwart.
Es gibt dieses Zitat, was ich auch immer sehr wichtig finde für mich, von Bertolt Brecht: Das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Was ich daran interessant finde, ist, dass es erstmal keine Wertung ist, sondern nur eine Beschreibung. Und so versuche ich tatsächlich auch zu fotografieren.
Lars Eidinger, Berliner Schauspieler und DJ, ist nun im K21 in Düsseldorf auch als Fotograf zu entdecken. 100 Bilder, 12 Videos und ein früher Super-8-Film zeigen eine Welt, in denen die Menschen aus ihrer Rolle fallen und scheinbar sinnlose Dinge tun. Wer hat sich diese Treppe ausgedacht, die ins Nichts führt? Oder warum quetscht sich der vermummte Mann in einen viel zu kleinen Einkaufswagen? Eidinger teilt seine Beobachtungen, aber ohne erhobenen Zeigefinger.
Schaut wieder hin, das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Also wenn überhaupt, will ich mich selber dazu bringen, hinzuschauen. Also ich sehe mich auch immer als Teil des Konflikts und auch immer als Teil des Problems, als Teil dieser Welt. Ich finde es auch ganz wichtig, um darauf zurückzukommen, als Hamlet-Darsteller, sich selber als das eigentliche Problem zu thematisieren und nicht die Welt anzuklagen. Der Anlass ist es überhaupt nicht, die Leute zu animieren, wieder hinzuschauen.
Eidingers Aufnahmen sind die Fundstücke eines Flaneurs. Bis 2022 veröffentlichte er sie auch auf Instagram, dann ist er ausgestiegen. Seine eingängigen Schnappschüsse, die meisten mit dem Handy aufgenommen, werden nicht von ihm bearbeitet. Im Zentrum das Bildthema. Mal Menschen, mal ein banaler Blumenkübel, mal eine auslaufende Limonade. Wo man sich genau befindet, bleibt offen. Zum ersten Mal sind im K21 auch Eidingers Videos zu sehen. Sequenzen in Endlosschleife zeigen einen Mann in Rückenansicht, der an einem Geländer lehnt und nichts weiter macht, als die Berliner Stadtautobahn zu beobachten. Oder ein Mensch im Mickey-Maus-Kostüm, der dem Sonnenuntergang ein Ständchen bringt.
Diese Videos sind ja nicht geschnitten oder so. Die starten ja tatsächlich mit dem Moment, wo ich auf die Aufnahmetaste drücke, und enden damit, dass ich ausmache. Und trotzdem haben sie in sich eine Geschlossenheit und fast wie eine eigene Dramaturgie, wobei ich ja gar nicht vorhersehen kann, was in den nächsten 5 Minuten passiert.
Sinnbild für den Menschen als überfordertes Wesen ist der rote Skydancer, eine überdimensionale, mit Luft gefüllte Werbefigur, die plötzlich kraftlos zusammensackt und sich dann wieder stolz in die Lüfte schwingt. Ein vielleicht etwas zu sprechendes Symbol für unser aller Streben nach Grandiosität, das letztlich aber ohne Bedeutung ist. Aus Eidinger spricht da wohl auch der langjährige Shakespeare-Darsteller, der, frei nach Hamlet, mit dem Totenkopf in der Hand fragt: Wer ist da?
Dieser Totenkopf in der Hand des Hamlet, für mich ist es das erste Bild, was mir in den Sinn kommt, wenn ich überhaupt an Kunst denke. Und ich glaube, dass ich mich da treffe, sozusagen in dem Anspruch, sich zu spiegeln und zu reflektieren und Mein Shakespeare macht halt nichts anderes.
Die Ausstellung könnte für die Kunstsammlung NRW ein Publikumsmagnet werden. Der bekannte Name zieht und dürfte auch die Selfie-Generation anlocken, auch wenn Eidingers Sicht auf die Welt im Internet nicht alleine ist. Doris Christoph, Co-Kuratorin der Ausstellung.
Der Name lockt natürlich, der Name macht neugierig, der Name spaltet auch bei vielen, das muss man auch sagen. Aber das ist oft natürlich so, dass die Leute alles so einrubrizieren wollen und sagen, ja, einer ist Schauspieler oder er ist DJ oder er ist Fotograf und jetzt macht er auch noch das. Ich finde, das muss man viel offener sein.
Oh Mensch! In dieser Ausstellung können die BesucherInnen mit Lars Eidinger durch unsere hochkapitalisierte Welt spazieren. Die Bilder funktionieren auch im Museum und in größeren Formaten erstaunlich gut. Sie sind mal komisch, mal tragisch und so, wie es eben ist. Ein zum Nachdenken anregendes Panoptikum des Alltags.
Oh Mensch, die Fotos von Lars Eidinger sind jetzt also in einer Ausstellung der Kunstsammlung NRW im K21 in Düsseldorf zu sehen bis zum 6. Januar 2025. Und das Fotobuch Oh Mensch ist im Hatje Kanz Verlag erschienen. Genius Loci Weimar, das ist ein renommiertes Festival für audiovisuelle Kunst an historischen Orten. Trotzdem muss es immer wieder um seine Finanzierung kämpfen. Doch das diesjährige Programm steht. Im Umfeld der Landtagswahl in Thüringen werden internationale Künstlergruppen an diesem Wochenende rund ums Mahnmal in der Nähe des ehemaligen KZs Buchenwald auf dem Eddersberg das Gelände im wahrsten Sinne des Wortes beleuchten. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat sich mit Einbruch der Dunkelheit heute dorthin begeben und kann uns jetzt seine Eindrücke schildern. Guten Abend.
Guten Abend.
Es ist 5:33. Das ist das plakative Motto des Genius Loci Festivals in diesem Jahr. Eine Anspielung also auf das Jahr 1933 und die befürchtete Machtübernahme jetzt der AfD an diesem Sonntag in Thüringen. Das klingt ja, wie ein Appell zur Besinnung in letzter Minute.
So ist es ausdrücklich auch gemeint, was man so hört da oben. Genius Loci gibt es seit 12 Jahren. Das war immer in Weimar. Da gibt es ja viel Historie zu bespielen. Es war schon mal zur 75 Jahre Befreiung 2020 in Buchenwald geplant. Da kam Corona dazwischen. Nun also ganz explizit an beiden Abenden vor der Landtagswahl und an dem Abend nach der Wahl am Sonntag oben auf dem Eddersberg. Es geht ja um historische Themen wie Ausgrenzung, Rassismus, Antisemitismus. Und da gibt es ja auch historische Kontinuitäten, auch jenseits der Parteien. Deshalb wird hier nochmal ein künstlerisches Warnzeichen gesetzt, allerdings ohne Zeigefinger.
Je dunkler es wird am Abend, umso mehr verändert sich vermutlich das Gelände. Was haben Sie da erlebt?
Ja, das ist faszinierend. Ich bin ja angekommen im Hellen. Ich kenne das Gelände seit meiner Kindheit. Ich bin in Weimar aufgewachsen und in meiner Jugend mussten wir jährlich zu Aufmärschen im FDJ-Hemd dort hoch. Es ging da weniger darum, der Opfer zu gedenken, als die Legitimität der SED-Diktatur zu beglaubigen. Volkhard Knicke, der ehemalige Direktor der Gedenkstätte, hat ja mal gesagt, Buchenwald sei Golgatha, Ostern und Pfingsten der deutschen kommunistischen Arbeiterbewegung zugleich. Besser kann man das nicht formulieren. Das ist wie ein Kreuzweg gestaltet, diese Denkmalsanlage. Eine gigantische, monströse, neoklassizistische Mahnmalanlage. Die Architekten wurden ja noch im Nationalsozialismus ausgebildet und haben im Stalinismus geplant und dann auch gebaut. 1958 eröffnet. Und heute Abend strömen dort Menschen durch, immer mehr. Sonst sieht man nur noch wenige Menschen am Mahnmal. Die meisten gehen nur in die Gedenkstätte. Und ich habe, glaube ich, seit 1988 nie wieder so viele Menschen dort oben gesehen. Und die waren alle freiwillig da. Und das war das Schöne. Es war kein Aufmarsch, es gab, sondern die Leute, die kommen, die gehen, die verharren, die schauen, sie gehen weiter. Und wenn es dunkler wurde, dann wurden ja auch die Videoprojektionen immer deutlicher und man spürt, es funktioniert auch und gerade da oben auf dem Eddersberg.
Und sind diese Projektionen jetzt vor allem Stimmungsbilder, die Sie da erlebt haben, oder werden auch konkrete Geschichten erzählt, also Schicksale vielleicht herausgehoben, die mit der KZ-Geschichte in Buchenwald verwoben sind?
Also es wird abstrakt erzählt und es ist wirklich sehr faszinierend. Gleich zu Beginn stehen 7 Stelen, da wird die Geschichte des Lagers und auch des Widerstandes, natürlich des kommunistischen Widerstandes erzählt. Da geht man als Besucher normalerweise leicht vorbei und nun werden einzelne Figuren herausgehoben, die kriegen eine ungeheure Plastizität dadurch. Sie werden wirklich erstmal sichtbar, man erkennt Strukturen, Figuren und durch Licht und Schatten werden dann verschiedene Geschichten nacheinander neu erzählt und überhaupt erstmal erzählt. Und die Künstler fügen auch noch was hinzu und das hat mir dann der Sprecher der Buchenwald Stiftung Nikola Gunnar Lüttgenau erzählt.
So werden die Figuren jetzt ausgeleuchtet und dann erscheinen plötzlich die Verfassungsgrundsätze der Weimarer Republik, die verschwunden sind, die im Nationalsozialismus weg waren, die erscheinen im Hintergrund als architektonische Linien, die flirren Und so wird auch verständlich, wogegen sich dieser Kampf richtete. Nicht nur gegen Sadisten und einzelne Personen, sondern gegen ein autoritäres Staatssystem, ein ausgrenzendes System. Und diese Zusammenhänge werden plötzlich deutlich.
Das ist natürlich keine Veranstaltung der Gedenkstätte, sondern vom Genius Loci Weimar. Aber natürlich hat die Gedenkstätte ein sehr waches Auge darauf, was, wo und wieder erzählt wird. Denn es ist ja auch ein Friedhof. Aber Sie sind froh, dass in diesem Mahnmal, das ja den Sinn, die SED-Herrschaft zu legitimieren, verloren hat, dass es neu gesehen wird und das auch mit internationalem Auge. Denn es waren über 100 Bewerbungen aus 22 Ländern dabei und 3 haben am Ende dann den Wettbewerb gewonnen.
Mhm. Wie ist denn das akustisch? Also ist das eher ein stiller und besinnlicher Abend oder durchaus auch monumental?
Nichts ist monumental daran und das ist das Schöne. Wir hören gleich mal rein in eine Klanginstallation am Glockenturm. Da hört man dann auch ein Gedicht von Rainer Maria Rilke.
Hörst du, Geliebte? Ich hebe sie wieder. Aber warum bist du nicht hier?
Also dieser monumentale Glockenturm wird da ganz zart bespielt, sowohl akustisch als auch mit den Bildern, mit den Videoprojektionen. Und beim Genius Loci in Weimar wird schon mal mit Überwältigung ironisch gespielt. Nichts davon war in Buchenwald zu sehen, denn das Mahnmal ist ja selbst monumental, es ist pathetisch. Es steht für ein entindividualisiertes Massengedenken an entindividualisierte Massenverbrechen. Aber an diesem Abend eben, heute, morgen und übermorgen, geht es um den Einzelnen, um das einzelne Opfer. Und in der Straße der Nationen zum Beispiel, die hätte auch von Albert Speer sein können, da sehe ich dann auch so Stationen wie Ankunft und Arbeit. Ich höre sie auch. Ich sehe einzelne Gegenstände, die überlebenswichtig sein konnten. Also Löffel, Schuhe, ein Essgeschirr, ein Brillenglas. Nichts daran ist naturalistisch. Es kommt auch nie auch nur in die Nähe von Kitsch. Jens-Christian Wagner, der Direktor der Gedenkstätte, sagte mir, es sei dekonstruierend, aber nicht denunzierend. Und ich würde hinzufügen, es war nicht still, es war nicht besinnlich, es war eher liebevoll, zärtlich und nachdenklich.
Und was für ein Publikum kann man jetzt am Vorabend der Wahl, sozusagen Vorabend, damit erreichen? Wie war das heute?
Na, anders als sonst in Weimar ist es keine elitäre Veranstaltung. Das gibt's ja öfter mal in Weimar. Es ist für jeden offen. Es ist kostenlos. In früheren Jahren waren da immer mal wieder Zehntausende auf den Beinen in einer Stadt mit 65.000 Einwohnern. Da ist immer die ganze Stadt belebt gewesen. Und heute eben im Buchenwald. Der erste Parkplatz war sehr schnell voll. Und die Stadtwirtschaft Weimar lässt von 20 bis 1 Uhr alle Viertelstunde einen Bus fahren nach Buchenwald hoch. Da standen die Leute auch drin, also hatten nicht alle Sitzplätze. Und das Schönste, und das haben mir die Veranstalter erzählt, die Stadtwirtschaft hat eigentlich zu wenig Busfahrer dafür, also auch Fachkräftemangel dort. Und der Chef und sein Führungsstab fahren diese 3 Nächte jeweils 6 Stunden selbst die Busse. Und das finde ich, das ist ein tolles Engagement und ich glaube, es werden sehr, sehr viele Menschen sich anschauen.
Vor der Thüringenwahl, das Genius Loci Festival beleuchtet das Gelände rund ums Mahnmal der KZ-Gedenkstätte Buchenwald außerhalb, davon auf dem Ettersberg. Henry Bernhard mit Eindrücken vom ersten Abend. Schönen Dank.
Gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Projektoren ist der neue Roman von Clemens Meyer. Auf rund 1000 Seiten nimmt der Autor die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise, in der unter anderem der Balkanfeldzug der deutschen Wehrmacht und später auch eine Gruppe Neonazis aus Dortmund eine Rolle spielen. Jetzt geht Meyer mit dem Buch auf Lesereise. Die Premiere war am Mittwoch in seiner Heimatstadt Leipzig. Zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Sonntag sagte er im Deutschlandfunk Kultur, bei ihm bestehe eine Mischung aus Ratlosigkeit und Hoffnungswillen.
Denn ich glaube, dass wir in Sachsen eine Regierung zusammenkriegen. In Thüringen wird es schon schwieriger. Aber abwarten. Ja, die Lage ist nicht so gut. Ja. Also, aber was will man machen? Es muss ja irgendwie weitergehen. Ich habe die Leute noch nicht aufgegeben.
Der Autor Clemens Meyer. Die Historikerin Dorin Mölders übernimmt zum 1. Januar 2025 die Leitung des Historischen Museums in Frankfurt am Main. Das habe der Magistrat beschlossen, teilte die Stadt Frankfurt heute mit. Mölders folgt auf Jan Garchow, der Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Mölders war Kuratorin am Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz und leitet seit 2019 das Westfälische Landesmuseum für Archäologie und Kultur des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Charles Brauer soll beim Deutschen Schauspielpreis für sein Lebenswerk geehrt werden. Er habe alle Sparten bedient, in denen schauspielerische Arbeit möglich ist, schrieb die Jury über Brauer. In seiner Biografie stünden Theaterengagements neben Fernsehspielen, Serien, Kinofilmen, Hörspielen und Büchern. Brauer spielte in Filmen wie Ein Zug nach Manhattan oder Liebe ist die beste Medizin. Eine seiner bekanntesten Rollen war die des Tatortkommissars Peter Brockmöller an der Seite von Manfred Krug. Zudem gelangen ihm Erfolge als Vorleser sämtlicher deutscher Hörbuchvertonungen der Thriller von John Grisham. Der Ehrenpreis wird bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises am 13. September in Berlin übergeben. Der Eurovision Song Contest findet im kommenden Jahr in der Schweizer Grenzstadt Basel statt. Basel liegt direkt an der Grenze zu Deutschland und Frankreich. Die Stadt hat sich mit dem Motto Grenzen überwinden beworben. Katrin Hondel.
Es sei ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen, heißt es bei den Veranstaltern, dem Schweizer Rundfunk, SRG und der EBU, der Europäischen Rundfunkunion. Im Endspurt gegen Genf überzeugte Basel mit dem attraktivsten Gesamtangebot für den Eurovision Song Contest 2025. Um die 100 Kriterien hätten für die Entscheidung eine Rolle gespielt, von kreativen Ideen für Side-Events, Finanzierung bis zu Nachhaltigkeit und Sicherheitskonzepten.
Der nächste ESC findet also in Basel statt. Danke Christian Neugebauer für die Kulturnachrichten. Das Strandbad Wannsee im Süden von Berlin wird bald 100 Jahre alt, doch leider vergammelt dieser schöne Ort. Als Volksbad für alle wurde es im Stil der neuen Sachlichkeit entworfen und 1930 eröffnet. Ein Traum. Der über 1 Kilometer lange Sandstrand lockte zu Hochzeiten in der Badesaison 1,5 Millionen Besucher dorthin. Heute sind es nur noch um die 170.000. Viele Gebäudeteile verfallen. Doch jetzt hat eine Gruppe von Architekturstudierenden der TU Darmstadt mit dem Architekten Carsten Gerhards Szenarien für die Zukunft erarbeitet. Marietta Schwarz über einen interessanten Ort und einen noch interessanteren Rettungsplan.
Strandbad Wannsee steht in großen Lettern auf dem gelben Hausgiebel über dem Ziegelsteinsockel. Die Drehtüren daneben entführen einen sofort in eine andere Welt. Strandkörbe, Sandstrand, Urlaub, wenn auch nur für ein paar Stunden. Ostsee-Flair für West-Berliner hieß das früher. Filmteams zog es zum Drehen in den letzten 100 Jahren immer wieder hierhin. Von Menschen am Sonntag bis Berlin-Babylon. Aber die Besucherzahlen sind schon seit vielen Jahren rückläufig. Und das, meint Verbundsbadleiter Steve Kleinschmager, hat auch mit dem maroden Zustand der Anlage zu tun.
Der spielt eine Rolle mit, ja. Weil für viele Gäste sieht das Bad mehr oder weniger aus, als wäre es dreckig. Aber es ist einfach nur, ich sage jetzt mal, tot, um es mal klar zu sagen. Der Bröckel ist runter, da ist es nass, tot.
Steve Kleinschmager meint den 500 Meter langen Baukörper aus dem gelben Klinker mit der durchlaufenden Arkade, der das elegante Rückgrat des einst modernsten und größten Binnenfreibads in Europa bildet. Unten, wo man im kühlen Schatten Fritten, Süßigkeiten und aufblasbare Schwimmtiere kaufen kann, sieht es ganz in Ordnung aus. Darüber allerdings, in den ehemaligen Umkleidehallen, ist der Zutritt verboten. Verfall.
Hier haben wir eingelagert von der letzten großen Sanierung des Bades die alten Umkleidekabinen und Schränke, die wahrscheinlich nie wieder aufgebaut werden.
Leider. An den Bügeln hängen noch Leinensäcke mit historischem Aufdruck. In der Ecke steht ein eiserner Hochsitz für den Bademeister, Farbe abgeblättert. Es riecht feuchtschimmelig. Dabei wurde 2007 zur 100-Jahr-Feier für 12,5 Millionen Euro saniert. Allerdings nicht ganz sachgemäß. Der Architekt Carsten Gerhards spricht nicht vom Tod, sondern vom sterbenden Patienten.
Und es gibt 5 verschiedene Ämter, die sich über diesen Patienten beugen. Keiner hat Geld und keiner ist ein Chirurg und alle sagen, nimm du ihn, ich hab ihn. Und so stirbt er langsam halt. Das heißt, es muss jetzt irgendwas passieren.
Unbedingt, sagt auch Christoph Rauhut, Landeskonservator von Berlin.
Das darf nicht verfallen, das ist ein Denkmal und ist ja auch ein sehr beliebter Ort.
Die Gespräche der Behörden seien 2019 versiegt.
Aber ich glaube, die Ausstellung ist jetzt eigentlich nochmal ein guter Anlass, wieder sich zusammenzusetzen und zu schauen, woher können Mittel kommen, welche Nutzungen bringen wir vielleicht auch noch an den Ort, weil Nutzungen sind eigentlich das Beste für ein Denkmal.
Carsten Gerhards hat mit seinen Studierenden der Architektur an der TU Darmstadt Szenarien entwickelt, wie man das Strandbad in die Zukunft führen könnte. Nicht kommerziell, sondern mit dem sozialen Anspruch, den auch der Architekt Martin Wagner zur Zeit der Weimarer Republik hatte. Als moderner Erholungsort für alle, draußen vor der Stadt, wunderschön eingebettet in einen Kiefernwald.
Im Prinzip eine Art Lernort soll hier entstehen. Also ein Campus, Lerncampus im weitesten Sinne, mit verschiedenen Bausteinen. Und es gab auch hier ehemals Werkstätten. Es gab hier eine Kopfflechterei, es gab einen Maler, einen Maurer und so weiter. Das heißt, es gibt da oben auch noch Werkstätten. Also im Prinzip könnte man loslegen, ne?
Im Restaurant Lido, das unter Denkmalschutz steht, aber eigentlich in einem abrisswürdigen Zustand ist, wird die Ausstellung mit den Arbeiten der Studierenden gerade aufgebaut. Angelehnt an die Idee der mittelalterlichen Bauhütte könnten hier Handwerk, Ausbildung und gleichzeitige Nutzung zusammenkommen. Eine Boxschule, in den Umkleidehallen entstehen, ein Ausbildungsrestaurant mit Gärtnerei, aus der dann gleich geerntet wird, und natürlich Baden. Eine Idee, die man durchaus weiterdenken kann, meint Christoph Rauhut vom Landesdenkmalamt.
Früher haben Handwerkerfamilien auf dem Gelände gewohnt und das Gebäude im Winter wieder in den Stand gesetzt. Und diese Idee aufzugreifen, ob mit Studierenden oder über Bauhütten, es gibt ja auch die Jugendbauhütten, auch in Berlin zum Beispiel, das finde ich gut. Aber ich glaube, man muss auch darüber sprechen, dass aktuell auch größere Instandsetzungsmaßnahmen notwendig sind. Da ist dann natürlich auch der Eigentümer, also das Land Berlin, aus meiner Sicht verpflichtet, solche grundlegenden Dinge zu beheben.
Die Füße im Sand, folgt der Blick dem alten Holzsteg mit einer kantigen, leicht beschlagenen Uhr hinaus aufs blaue Wasser, wo eine Gruppe von Jungseglern auf ihren Optimisten Halsen und Wänden übt, wie auf einem Gemälde. Man kann sich vieles vorstellen an diesem Ort, kommerziell oder nicht kommerziell, zumal wenn man an die erfolgreichen Strandbars und Clubs denkt, die es früher in Berlin an der Spree gab. Nur verschwinden sollte dieser Ort nicht.
So, machen wir zu. Jo. Vielen Dank.
Danke,
ja, gerne.
Ja, auch von uns. Schönes Ausstellungsmotto ist das auch. Wanna see Wannsee. Ideen zur Rettung des Strandbads Wannsee. Die Entwürfe sind bis zum 15. September im ehemaligen Restaurant des Berliner Strandbads Wannsee zu sehen. Und den Ausstellungsbesuch, den kann man, wie das Wetter aussieht, ja gleich mit einem Badetag verbinden. Jüdische Filmproduktionen aus aller Welt. Zum 5. Mal präsentiert die jüdische Gemeinde Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Kulturdezernat der Stadt 2 Wochen lang die jüdischen Filmtage. Es gibt Freiluft-Kinoabende, ein Theaterstück, eine Karaoke-Nacht und Angebote für Kinder und Familien. Jan Tussing mit einem Ausblick auf das Programm der jüdischen Filmtage Frankfurt.
Bonjour monsieur, je m'appelle Roman Bellis, vous avez parlé avec mon collègue au téléphone.
A Good Jewish Boy, so heißt der Eröffnungsfilm auf den jüdischen Filmtagen in Frankfurt. Die Geschichte des kauzigen Belisha, der zusammen mit seiner Mutter in einem Pariser Vorort unter vielen Arabern lebt und seiner Mutter eine Wirklichkeit vorgaukelt, die es so nicht mehr gibt.
Qu'est-ce qu'il y a comme noir, dis donc, sont passés où les Arabes?
Neben Hauptdarsteller Michael Sandel kommen auch in diesem Jahr viele Filmemacher nach Frankfurt, um dem Publikum Rede und Antwort zu stehen. Marc Grünbaum, Mitglied des Vorstands der jüdischen Gemeinde, hat die Filmtage mitorganisiert.
Wir legen bei diesen Filmwochen immer viel Wert darauf, dass wir Regisseure dabei haben, dass wir Schauspieler dabei haben, dass man auch ein bisschen was über die Geschichte hinter der Geschichte erfährt. Das sind alles ganz interessante Personen und man hat ja wirklich nicht ganz so oft die Gelegenheit, dann auch mit dem Regisseur eines Films direkt und persönlich zu sprechen.
Die jüdischen Filmtage sind eine Gelegenheit, internationale Perlen zu sehen, die es selbst in den Programmkinos schwer haben. Darunter auch die herzerwärmende Familiengeschichte Stay With Us des französischen Komikers Gad Elmaleh oder die neurotische US-Komödie Between the Temples mit Schauspieler Jason Schwartzman. Und auch der neueste Film der mehrfach ausgezeichneten deutschen Regisseurin Julia von Heinz steht auf dem Programm. Der hatte erst in diesem Jahr auf der Berlinale Premiere. Treasure ist die Geschichte einer Holocaust-Überlebenden, die mit ihrer Tochter nach Israel reist. Im Zentrum stehen die beiden Stars Stephen Fry und Lena Dunham.
Samuel ist in Berlin, Dana in Israel. Und Leon ist noch ein halbes Kind.
Krönender Abschluss ist für Marc Grünbaum ein Abend mit den Schauspielern und Produzenten der in Frankfurt spielenden Miniserie die Zweiflers.
Bei dem ich auch sagen muss, dass wir lange darüber nachgedacht haben, weil es eigentlich bei uns, bei der Programmgestaltung ein Prinzip ist, dass wir Filme, die bereits im Fernsehen gezeigt wurden, nicht zeigen während der Filmwochen, sondern wir wollen schon, dass diese Filmwochen etwas ganz Besonderes sind.
Und deswegen wird die beim Filmfestival in Cannes als beste Serie ausgezeichnete Miniserie über die Frankfurter Gastronomenfamilie Die Zweiflers nicht gezeigt. Zu sehen ist sie ja sowieso in der ARD-Mediathek. Aber bei einem Schmusen-Buß-Abend kommen die Filmstars Leo Alteras, Sunny Melles und Leonie Wittgenstein ins Ignaz-Bubis-Zentrum, um vom Set zu erzählen und aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Frankfurt ist meine Heimat. Und umso mehr freue ich mich dann immer darauf, dass Frankfurt auch in einer Serie, im Fernsehen, im Film irgendwie eine Rolle spielt. Dazu kommt auch noch, dass natürlich die Geschichte der Zweiflers etwas überzogen, etwas überspitzt. Aber es ist die Geschichte auch unserer jüdischen Gemeinde im weitesten Sinne.
Karten für den Schmusen-Bußabend mit den Zweiflers gibt es inzwischen leider nicht mehr viele. Aber das Programm ist in diesem Jahr sehr vielfältig und reichhaltig. Da gibt es für alle eine große Auswahl an Events und Filmen.
Die jüdischen Filmtage Frankfurt beginnen an diesem Sonntag und gehen bis zum 15. September. Und jetzt bahnt uns Ulrike Timm einen sehr stringenten Weg durch die gedruckten Feuilletons vom Samstag.
Seit einer Woche ist auch die Band Heaven Shall Burn in den thüringischen Wahlkampf eingestiegen, im Schulterschluss gegen rechts mit dem Slogan »Keine Böcke auf Höcke«. Der jetzt noch verfängt, werden wir am Sonntag wissen. Der Tagesspiegel hat den Gründer der Band, Mike Weichert, Gitarrist und im Hauptamt promovierter Jurist und Staatsrechtler, zum Gespräch eingeladen und erfährt, Antifaschismus ist aktiver Heimatschutz. Bei vielen, so Weichert, sei die Stimme für die AfD nicht zuletzt ein Heischen nach Aufmerksamkeit. Da kommt das zänkische Bergvolk durch. Viele sind einfach genervt davon, dass ihnen Leute von außerhalb vorschreiben wollen, was sie wählen sollen. Und wenn sie CDU, FDP, Linke, Grüne, SPD wählen, interessiert sich für sie kein Schwein mehr. Heaven Shall Burn, Heavy Metal, also tapfer durch die Lande, aber was, wenn der Himmel wirklich brennt? Vielleicht ist das zu pathetisch formuliert, aber die Pressebeschauerin brauchte, pardon, einen Übergang zu einer sehr pathetischen Schlagzeile, nämlich »Räume, in denen die Welt gerettet wird«, steht mit großem Fragezeichen in der Frankfurter Allgemeinen. Sophie Klieeisen hat ihre Erkundungsfahrt zu ostdeutschen Theatern in Sachsen und Thüringen dann aber doch in angenehm nüchternen Worten zu Papier gebracht. »Die ganze Welt ist Bühne«, der Shakespeare-Satz leuchtet vom Theaterturm in Bautzen. Aber wie viel Spiel ist gerade noch in der Welt, fragt die Frankfurter Allgemeine. Der Heimatbegriff ist in den Theatern von Bautzen, Senftenberg und Eisenach wichtig. Von Identifikationsangeboten ist die Rede, natürlich. Dürfte man in einem AfD-Land eigentlich noch Shakespeare spielen, huscht es einem bei der Lektüre des Artikels durch den Kopf. Der schrieb ja immer fürs Volk, aber nie tümlich. In Eisenach bleibt man gelassen. So viele Schließungsszenarien hingen schon über dem Haus. Da setze man jetzt auf die endlich beim Kulturministerium erreichte langfristige Finanzierungs- und Vertragssicherheit. Abgesehen von Stadträten am rechten Rand traue sich momentan niemand, gegen das Theater zu wettern. Trotzdem meint FAZ-Autorin Sophie Klieeisen, der Druck am Theater steigt, von innen wie von außen. Gerade in ostdeutschen Theatern wie Bautzen, Eisenach und Senftenberg bilden Repertoire und Ensemble den gefährdeten Kern nicht mehr nur eines künstlerischen, sondern auch eines gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Denn was von der Bühne bleibt, wenn sich die Welt um sie herum radikal verändert, ist noch nicht abzusehen. Vor den Landtagswahlen, warum eigentlich nur dann, schauen die überregionalen Feuilletons mal in die thüringische Provinz. In der Süddeutschen Zeitung titelt Theaterkritikerin Christine Dössel begeistert »Knall, Puff, Peng«. Nix Böses dabei denken, bitte. Eine schmissige Anarcho-Gruppe namens Rumpel-Pumpel-Theater nämlich tourt in Kooperation mit dem Kunstfest Weimar als Kirmes-Theatersause durchs Land, spielt vor dem Gasthaus Fridolin in Klein-Neuendorf, im Kunsthof Friedrichsroda oder auf dem Marktplatz von Oberhof. Und nein, das Rumpel-Pumpel-Theater ist keine ostdeutsche Vorwahlenangelegenheit. Es wurde 2017 im Ruhrpott gegründet, spielte schon vor Gyrosbuden, in Baumärkten und vor dem Arbeitsamt Wattenscheid. Und doch klingt es sibyllinisch, wenn die Schauspielerin und Präsidentin der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger Lisa Jobbt zu dieser Thüringen-Tour sagt: Immer waren die, die da waren, für uns die Richtigen und wir übernehmen jeden Fall. Und wie immer am Sonntag gewählt wird, am 1. September gehen wir meteorologisch in den Herbst. Die Taz erinnert an Taylor Swifts Song August, der so schön klar macht, dass auf den Rausch ein Kater folgt. Freut sich aber auch. Jetzt beginnt die goldene Stunde eines Jahres. Kurz bevor es dunkel wird, leuchtet alles noch einmal ganz besonders. In diesem Sinn, tschüss Sommer.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger. Schönes Wochenende.